Ja, wir befinden uns ja in der Passionszeit. Wir gehen mit großen Schritten auf das zu, was Jesus für uns getan hat. Es geht um Erlösung, es geht um Rettung und dazu lädt uns Gott höchstpersönlich ein. Außerdem kommt auch irgendwann demnächst eine Zeltevangelisation. Da laden wir auch ein oder für den guten Abend oder andere Dinge, die wir in der Gemeinde machen. Auch da sind wir Einladende. Und wir haben auch gesagt, und deshalb finde ich toll, Markus, dass du am Anfang auch da unsere Vision, zumindest ein Teil, glaube ich, war es, an die Wand geworfen hast. Wir wollen eine wachsende Gemeinde sein. Und das braucht es eben dann Menschen, die sich auch einladen lassen und Menschen, die einladen. Aber wie geht es denn uns mit diesem Thema? Einladen. Das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Ich habe auch schon in der Vergangenheit für einen guten Abend eingeladen, ganz begeistert, jemand berichtet von unserem ersten guten Abend, gedacht, das wäre toll, gemeinsames Essen. Da hat er gesagt, das klingt gut. Und dann habe ich gesagt, wir essen Raclette. Und er meinte, damit kannst du mich jagen. Gedacht, gut, dann war die ganze Sache zu Ende mit dem Einladen. So wurde aus dieser Einladung nichts. Ich weiß nicht, wie ihr das schon erlebt habt. Ob ihr auch Einladungen schon ausgesprochen habt und dann plötzlich kommen irgendwelche fadenscheinigen oder Ausreden, Gründe, um eben nicht dran teilzunehmen. Manche sagen, ich kann nicht, das ist nichts für mich. Andere sagen, ach, die Themen da, die interessieren mich nicht. Ich setze doch meinen Fuß nicht über eure Türschwelle. Ich glaube an meins, du darfst deins glauben. Oder andere sagen, ich habe keinen Babysitter, abends ist es mir einfach zu spät, ich will nicht, ich brauche das nicht, mir geht's gut. Ach, oder manche sagen, komm doch einfach morgen nochmal. Andere sagen, ich habe schon meinen Glauben und vieles mehr. Vielleicht kennt ihr solche Antworten. Und was macht das mit uns? Wie reagieren wir? Wie reagiert ihr? Wir sind traurig, wir sind vielleicht enttäuscht. Vielleicht geben wir auch auf, weil wir merken, bringt doch alles nichts. Aber das soll nicht sein. Und die Bibel malt uns hier heute einen Text vor Augen, wie wir einladen können und vor allem, wohin wir einladen können. Der Text ist nachzulesen, Lukas 14, und ich lese jetzt die Verse 16 bis 24. Und ich werde nachher auch noch auf die Texte davor eingehen. Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihn sagen, kommt, es ist alles vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück, einen Acker gekauft, da muss ich unbedingt hin, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, es geht leider nicht, ich habe mir 5 Gespanne Ochsen angeschafft. Die muss ich jetzt genauer ansehen. Ein dritter entschuldigte sich, ich habe gerade erst geheiratet, kann deshalb jetzt nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Der Diener kam zurück und berichtete, Herr, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her, alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Aber denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Der Text verspricht viel Freude, verspricht viel Einladung, auch ernste Worte. Und ich musste so jetzt gerade auch an das Bild denken, was uns Markus vorne an die Wand geworfen hat. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, wie viele Stühle noch frei waren an diesem Tisch. Einer, genau, einer war noch frei. Und wir sind eingeladen, einer, nicht nur einer, aber es steht für mich als Bild, es ist immer noch einer frei. Wir sind eingeladen, daran teilzunehmen. Und ich finde es einen spannenden Text. Ein Text, den Jesus bei einem Sabbatmahl im Hause eines Oberen der Pharisäer erzählt. Aber wie schon angekündigt, im Haus geschahen vorher noch 2 Dinge, die auch wichtig sind. Zuerst, es gab eine Begegnung von Jesus mit einem Menschen, der an Wassersucht erkrankt war. Wassersucht, das ist eine Krankheit, wo Wasser sich im Gewebe ansammelt, aufgrund durch Kreislaufprobleme, Kreislaufstörungen oder auch Nierenprobleme. Und diese Person heilte Jesus, und es war aber Sabbat. Das war ja nicht in Ordnung, das war ja verboten. Und das war für den Pharisäer wahrscheinlich schon ganz schön herausfordernd. Jetzt ist er bei mir im Haus und macht sowas. Aber durch eine geschickte Frage bringt Jesus ihn zum Schweigen. Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Da konnte der Pharisäer erstmal nichts weiter sagen. Dann die zweite Situation. Nach der Heilung bemerkt Jesus, dass sich die Gäste angefangen haben, darum zu streiten, wer oben an der Tafel sitzen kann. Wer auf gut Deutsch den besten Platz bekommt. Vermutlich waren das auch Pharisäer. Meistens blieb man ja doch auch in seinen Kreisen. Und diese Situation sieht Jesus. Und er nutzt diese Situation, um ihnen ein Gleichnis zu erzählen. Er sagt, lass doch die anderen oben ansitzen. Denn wenn einer der wichtigeren Gäste später kommt, und die kommen ja oft erst später, dann musst du deinen Platz räumen, weil du nicht der Wichtigste bist. Lass doch die anderen oben ansitzen, denn echte Demut, keine geheuchelte, wird dann geehrt werden. Und mit diesem Gleichnis tadelte Jesus den Versuch der Pharisäer, letztlich auch sich vor Gott selbst in Ansehen und in Ehre zu bringen. Aber Ansehen und Ehre, das kann man sich nicht selbst geben. Es wird dem geschenkt, der sich von Gott ganz abhängig macht. Und zu dem Gastgeber sagt Jesus, lade nicht nur Freunde und Bekannte oder andere reiche Menschen zu deinem Mahl ein, denn die laden dich nur wieder ein, weil du es so gemacht hast. Lade lieber ein, die dir nichts vergelten können. Oder man könnte auch sagen, die dir nichts zurückgeben können. Und mache nichts aus Eigennutz. Denn dieses Verhalten, das haben die Pharisäer auch gegenüber ihrem Gott. Ihre Leistungen sind wichtig, doch die bringen sie letztlich nicht in den Himmel. Aber das Verhalten, eine aufrichtige Güte ohne Eigennutz, das heißt es in unserem Text, wird bei der Auferstehung der Gerechten vergolten. Wichtig ist, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, also müssen wir jetzt handeln. Also es ist gut, wenn wir was machen, aber es ist nicht die Voraussetzung fürs Himmelreich. Aber wenn wir handeln, das sollen wir aufrichtig und gerne machen. Und nicht, weil wir damit einen Lohn empfangen, denn die Entlohnung ist Gottes Sache. Und wenn Gott belohnt, geschieht das am Ende aus Gnade. Darum, weil wir es eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Und in unserem Text heißt es, und dann wirst du selig werden, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und wie einer der Gäste hört, dass es hier um Auferstehung geht, veranlasst das ihm zu einem erbaulich klingenden Ausruf. Und damit beginnt der Abschnitt von heute. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist der, der das Brot isst im Reich Gottes. Selig ist der, der das Brot isst im Reich Gottes. Diese Aussage, die stimmt. Gerettet sind die Menschen, die im Reich Gottes das Mahl zu nehmen. Die Frage ist aber, wer kommt dorthin? Und diese Aussage aus dem Mund eines Pharisäers, da wirkt das so, dass diese Aussage fast wie verdreht wird. Denn eigentlich rechnet er nicht damit, dass an diesem Mahl mehr Menschen teilnehmen, als er denkt. Jesus hat gesagt, dass die Menschen aus allen Himmelsrichtungen kommen werden und mit im Reich Gottes sitzen werden. Und der Pharisäer, der denkt da nur an sich. Der denkt an die Juden, weil er das Alte Testament kennt. Er kennt Verse wie Jesaja 65, Vers 13, da heißt es, darum spricht Gott der Herr, siehe, meine Knechte sollen essen, ihr aber sollt hungern. Siehe, meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt dürsten. Siehe, meine Knechte sollen fröhlich sein, ihr aber sollt zu Schanden werden. Das war das, was sich die Pharisäer immer wieder auch gesagt haben. Solche und andere Sätze aus der Tora, meist dann vielleicht auch aus dem Zusammenhang genommen. Und die Pharisäer haben diese Sätze auf sich bezogen, auf sein Volk. Er und seinesgleichen bekommen dieses Festmahl auf alle Fälle. Und er erhebt mit seiner Aussage Anspruch auf Rettung. Und diese Aussage, diesen Anspruch, den Jesus hier bei den Pharisäern sieht, veranlasst ihn, ein weiteres Gleichnis zu erzählen. Und das ist ein Gleichnis, das das damalige Denken ganz schön auf den Kopf geworfen hat. Das ist das Gleichnis des Textes heute. Ich lese jetzt die Verse, jetzt nochmal aus der Luther-Übersetzung, da sind sie vielleicht etwas bekannter. Vorhin war es Hoffnung für alle. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Das Wort groß, das zeigt hier an, dass es hier um ein großes Fest geht. Ein Fest, das viele Gäste beinhaltet. Irgendwie hat man ja den Eindruck, es geht immer nur um 3 Gäste, die eingeladen werden, weil hier 3 Beispiele gebracht werden. Aber ich glaube, das war ein Fest, wo viel mehr eingeladen waren. Und diese 3, die stehen eben für eine Personengruppe. Er hat viele eingeladen. Und ein großes, berauschendes, schönes, umwerfendes und noch nie dagewesenes Fest steht an. Und das erste Rufen, eine Vorankündigung, die ist schon geschehen. Damals war das üblich, dass Gäste 2-mal eingeladen wurden. Zuerst hat man gesagt, hier, wir feiern ein Fest. Und damals im Orient konnte man sagen, okay, die werden jetzt ein großes Fest feiern, also die brauchen vielleicht 1-2 Wochen Vorbereitung und dann werden wir gerufen zum Fest. Also die wussten in etwa, jetzt demnächst kommt's Fest. Und vielleicht war das vergleichbar, wie wenn wir eine Hochzeit planen, wo wir auch sagen müssen, wir müssen dieses und jenes planen, da die Musik und da den Saal und da noch dieses und jenes. Vielleicht war das damals auch so. Und als der Gast weiß, bald geht's los und damit dann auch wirklich alles stimmt, wurde der Knecht dann auch ein 2. Mal geschickt. Denn es war dann soweit. Das Fest kann beginnen. Es ist alles bereit. Nach jüdischer Sitte war es eben wichtig, jemanden 2-mal einzuladen, damit der kommt. Alles ist bereit, die Tische sind gedeckt, die Getränke kalt, die Instrumente gestimmt, der Gastgeber hat sich schick eingekleidet, wahrscheinlich passende Schuhe zum passenden Oberteil, haben wir ja heute gehört. Und es fehlen jetzt nur noch die Gäste. Die wurden eingeladen. Doch der Knecht, der wird hinausgeschickt und der muss sich wundern. Sie fingen alle an, sich nacheinander zu entschuldigen. Und sie fingen an, nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Einen Acker besichtigen. Ich weiß nicht, wie euch geht bei dieser Ausrede. Irgendwie habe ich den Eindruck, wenn ich heute einen Acker kaufe, liegt der morgen wahrscheinlich noch immer da. Der wird ja nicht geklaut. Aber der Mann muss jetzt unbedingt hingehen, sich seinen Besitz anzuschauen. Etwas, was ihn vom Fest abhält, sein Besitz. Endlich ist dieser Acker mir. Und das Fest, ach, das kann warten. Wenigstens lässt der sich noch entschuldigen. Aber zum Fest kommt er nicht. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder etwas, was mit Besitz zu tun hat. Ich muss meinen Ochsen anschauen. Und interessant finde ich hier diesen Zeitpunkt. Also wenn ich was kaufe und selbst wenn ich das auf eBay mache, dann versuche ich doch anhand der Bilder mir so einen guten Überblick zu verschaffen, dass ich was kaufe. Oder wer von euch ein Auto gekauft hat, hat das vielleicht auch im Internet gesehen, aber macht eine Probefahrt und bevor er es kauft, wird da nachgeprüft, wird da geschaut, was sind für Macken. Vielleicht kann man ja auch noch runterhandeln. Und hier sagt er, ich habe Ochsen gekauft und jetzt will ich sie anschauen. Irgendwie ist das komisch. Der Händler macht eigentlich etwas hier, was unüblich ist. Und irgendwie scheint es auch wieder eine schwache Ausrede zu sein. Er will sein erworbenes Eigentum anschauen, sich vielleicht daran ergötzen und er lässt sich eben auch entschuldigen. Die dritte Person. Der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Der dritte im Bunde unterscheidet sich dadurch, dass er sehr kurz angebunden ist. Er lässt sich noch nicht einmal mehr entschuldigen. Auch er will etwas Neues genießen und wir als Verheiratete oder ich als Verheiratete kann das auch verstehen. Aber er setzt hier auch wieder etwas über die Einladung, nämlich die Beziehung zu einem Menschen. Er lässt sich nicht entschuldigen. Und er zeigt sein geringes Interesse am Festmahl. Ihm ist die Häuslichkeit lieber. Bei allen dreien kann man sagen, Besitz, Bindung an Menschen halten sie vom Festmahl ab. Drei Ausreden, viele Hinderungsgründe und keiner folgt dieser Einladung. Wir haben ja vorhin auch gehört, es gibt viele Einladungen und es gibt viele Ausreden. Und der Knecht geht nach getaner Arbeit zurück zu seinem Herrn und muss ihm jetzt diese Nachricht überbringen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Also das Fest ist bereitet. Und wenn die Eingeladenen nicht kommen, sagt sich der Hausherr, dann rufen wir die Menschen, die bisher nicht eingeladen waren. Hole doch die armen, verkrüppelten, Blinden, Lahmen herein. Leute, die du in der Stadt findest. Menschen, von denen man denkt, dass sie an der Tafel Gottes am Ende doch sicher keinen Platz haben. Aber die werden gerufen. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist immer noch Raum da. Wie gesagt, das war ein großes Fest. Und es ist noch viel Raum da. Es fehlt noch dieser eine Platz, also oder dieser eine Mensch an diesem Platz. Und die Tafel ist noch nicht vollständig, ist noch nicht genug. Und der Herr sprach zu seinem Knecht, jetzt geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Dieser Gastgeber möchte, dass sein Haus voll wird. Und deshalb soll dieser Knecht nicht nur innerhalb der Stadtgrenzen suchen, sondern eben auch darüber hinaus. Die Einladung streckt sich über das ganze Land. Und zum Knecht sagte er sogar, nötige sie hereinzukommen. Damit ist nicht gemeint, dass er die Menschen jetzt fest überreden sollen oder dass wir sie mit einem Lasso fangen sollen und in unsere Veranstaltung ziehen sollen. Aber es ist deutlich, male ihnen dieses Fest vor Augen. Mach ihnen das Gute vor Augen. Beschreibe, was kommt und lade dringlichst ein, denn es ist wichtig, dass ihr kommt. Da muss ich hin. Das ist das, was am Ende die Menschen sagen sollen. Und das gilt eben Stadtmenschen und den Menschen auch außerhalb der Stadt. Und die eingeladen waren, die bekommen gar nichts. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken werden. Wie schon gesagt, das ist natürlich ein Gleichnis, dieses Bild. Jesus will uns mit diesem Bildwort etwas Geistliches ausdrücken, was die Menschen damals aber sicher verstanden. Und das ist ein Bild für die Ewigkeit. Der Markus hat uns vorhin vor Augen gemalt, was für Bilder wir von der Ewigkeit vor Augen haben. Und hier ist auch ein Bild der Ewigkeit. Und jetzt stellt euch mal das Schönste vor, was ihr euch vorstellen könnt. Einfach mal drüber nachdenken, was ist das Schönste, was ist das, was dich am meisten freut? Denkt mal drüber nach. Und jetzt fügt noch mal hinzu eine ganze Portion Glück, eine ganze Portion Freude, Friede, Angstfreiheit, Schmerzfreiheit und Gottes Gegenwart. Markus hat Offenbarung 21 erwähnt. Gott ist mitten unter ihnen. Und ihr Lieben, dieses Bild greift noch immer viel zu kurz. Es wird noch viel, viel schöner an diesem Festmahl. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und dazu lädt uns Gott ein. Dieses Festmahl war ein Bild dafür, dass die frommen Menschen bei Gott ankommen werden einmal. Und im Jesaja heißt es, und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Wer es kalorienbewusst mag, der kriegt das sicher auch hin. Hier ist das sehr, es ist sehr deutlich gemacht, dass es ein großartiges Fest wird. Und dieses Bild will uns ein Festmahl vor Augen malen. Und die Menschen in Israel, die kannten dieses Bild. Das war für sie eigentlich ihr Ziel, das Ziel ihres Lebens. Aufgrund dieser Zeilen legten sich die Pharisäer eben Gebote auf. Sie wollten aus eigener Kraft an diesem Fest teilnehmen. 1500 Gebote gab es zu den, glaube ich, ursprünglich 600 oder 800 mosaischen Gesetzen. Die haben gedacht, wenn wir noch viel, viel mehr machen, dann halten wir vielleicht die ein. Und die haben angefangen, sich zu versklaven am Gesetz. Und das für ein Festmahl, von dem wir nur Gutes hören, wo uns Gott einlädt. Einladen bedeutet, ich darf kommen, ich muss nichts bringen. Und das gilt auch heute noch immer. Gott sucht den Verlorenen. Ja, mehr noch, er holt die Menschen hinzu, die in den Augen der Israeliten damals nur Abschaum waren, Sünder waren, die eigentlich gar keine Berechtigung hatten, daran teilzunehmen. Gott lädt genau sie ein und bleibt zunächst bei den Menschen in der Stadt. Hier ist spannend ein Bild für Israel. Jesus ist auch gekommen für Israel zuerst. Aber dieser Auftrag wurde ausgeweitet. Und so macht Gott hier in diesem Bild oder Jesus hier in diesem Bild deutlich, es wird auch über die Stadtgrenzen, über das Land Israel hinausgehen. Es werden die Menschen aus Osten, Norden, Süden, Westen hinzugerufen. Und es sind kranke Menschen, Sünder. Es sind reiche Menschen, die auch Sünder waren, wie die Zöllner, die sich mit dem Feind eingelassen haben. Und viele mehr, die, die es eigentlich nicht verdient haben, die werden eingeladen. Was haben diese Menschen gemeinsam? Sie waren Sünder. Was haben sie mit uns gemeinsam? Auch wir sind Sünder und sind eingeladen. Sie waren damals in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Und Gott lädt ein, die, die eben nicht eingeladen waren ursprünglich. Die, die die Vergebung Gottes brauchen, weil sie viel Schuld auf sich geladen haben. Gott lädt die ein, die wirklich etwas von ihm brauchen. Und Gott sieht, dass es außerhalb der Stadtgrenzen eben Menschen gibt, die das auch brauchen. Gott möchte nicht nur sein Volk an diesem Mahl dabei haben. Das heißt, denn die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Völker sollen hinzukommen. Gott geht über die Grenzen des alttestamentlichen Gottesvolkes hinweg. Und es werden kommen von Osten, Westen und Norden, von Süden. Die werden zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Wie gut, dass es solche Verse eben auch gibt in der Bibel. Denn sie laden jeden ein. Wir gehören eben nicht zum alttestamentlichen Gottesvolk, aber wir haben Anrecht auf dieses Festmahl. Wir werden hinzugefügt zu diesem Volk und haben Anrecht letztlich. Gott gibt uns dennoch eine Einladung und macht deutlich, dass das Gottesvolk aus allen Menschen besteht, die der Einladung folgen und nicht die zu einem Volk gehören aufgrund ihrer Geburt. Viele Menschen denken ja so, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich gehöre zur Kirche, also kriege ich da oben schon einen Platz. Nein, das reicht nicht aus. So haben die Israeliten auch gedacht, das reicht nicht. Andere sagen, ach, ich bin katholisch, das reicht aus. Nein, das reicht nicht aus. Gott schickt uns eine Einladung und wir dürfen und sollten sie annehmen. Das reicht aus, um an diesem Festmahl teilzunehmen. Und Gott hat eingeladen, indem er seinen Knecht ausgesandt hat. Und dieser Knecht Gottes ist ein Bild für Jesus Christus. Dadurch, dass er uns einlädt, haben wir die Möglichkeit, am Festmahl teilzunehmen. Er hat uns durch sein Leben, er hat durch sein Leben für die Sünde bezahlt, indem er ans Kreuz gegangen ist für die Schuld, die eigentlich ich tragen müsste am Kreuz. Meine Schuld hat er mitgenommen, damit der Weg zu Gott frei wird. Er hat mitgenommen meine Schuld, mein Versagen, meine Gottesferne. Und wir dürfen das ihm übergeben und sind somit eingeladen an sein Fest. Eingeladen. Und wenn wir diese Einladung annehmen, dann werden wir auch schon zu Lebzeiten etwas von diesem Fest erleben. Erleben innerhalb der Gemeinschaft. Bei offenen Abenden, guten Abenden erleben wir Gemeinschaft. Im Gottesdienst erleben wir Gemeinschaft, in den Hauskreisen. Da erleben wir schon ein Stück weit von dem, was kommen wird. Aber das Fest, was kommen wird, das wird unbeschreiblich. Das wird herrlich. Und dazu sind wir eingeladen. Dazu dürfen wir auch die Menschen einladen. Machen wir uns das noch bewusst, dass wir, wenn wir abgelehnt werden durch Menschen, dass sie letztlich nicht uns und unsere Gemeinde ablehnen, sondern dass sie eigentlich Jesus und dieses Festmahl ablehnen. Gott fordert uns heraus, dem Knecht zu folgen und selbst zum Knecht zu werden. Ein Knecht, der diese Einladung weiterträgt. In Lukas 17, Vers 10, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Haben wir wirklich alles getan? Wir haben die Ausreden gehört am Anfang, die Hinderungsgründe. Und diese Ausreden finde ich tragisch. Aber was macht das mit uns? Überlassen wir die Menschen dann halt einfach ihrem Unglück, weil wir traurig sind? oder machen wir das, was nötig ist? Der Knecht soll die Menschen zur Einladung nötigen. Das heißt eben nicht, dass wir sie zwingen können, aber wir dürfen um die Menschen ringen. Wir dürfen ihnen dieses Festmahl vor Augen malen. Wir dürfen sie immer wieder erinnern. Wir dürfen nachfragen, wir dürfen nachgehen. Wir dürfen einen Weg mit Menschen gehen, sie abholen, dran zu bleiben. Und wir dürfen ihnen die Herrlichkeit Gottes vor Augen malen, bewusst machen und unseren Glauben vorleben. Und wenn sie dann immer noch über uns denken, dass wir nerven, dann ist das schlimm. Aber im Vergleich dazu, dass sie am Festmahl nicht dabei sind, ist es doch eigentlich ein Klacks. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Zeilen eines Liedes vorlesen. Ich singe es nicht. Was das auch deutlich macht. Ein älteres Lied schon. In die Bibelstunde Bottenhauen war es ein neueres Lied. Also das ist so ein mittendrin. Kommt, sagt es allen weiter. Sagt es in jedes Haus hinein. Kommt, sagt es allen weiter, Gott selber lädt euch ein. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst das Brot uns brechen, kommt es bereit. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein, doch wer ihn aufgenommen, wird selber Brote sein. Dort ist alles drin, das Festmahl. Unser Auftrag, unsere Einladung, sein Versprechen. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde hier in unseren Veranstaltungen, später auch im Zelt, dass die Menschen das erleben bei uns, dass Menschen hier erkennen, dass der Weg mit Gott der beste Weg ist überhaupt, der Weg zu diesem Festmahl, dass Menschen daran erkennen, dass sie einen Ort haben, wo sie mit ihrer Schuld hin können und abgeben können und so Christ werden können. Und am Ende selbst Bote sein können. Gott lädt uns ein. Kommt, sagt es allen weiter. Er ist der Gastgeber und ihm dürfen wir folgen. Amen.